geistlicher Kampf unterschätzt wird. Ich habe euch heute ein ziemlich heikles und herausforderndes Thema mitgebracht. Für mich in der Vorbereitung sehr herausfordernd. Und ich bin mal gespannt, ob es für euch genauso herausfordernd sein wird. Wer kann sich von euch an den Titel von Davids Predigt letzte Woche erinnern? Warum Gebet unterschätzt wird. Genau, richtig. Und daran möchte ich anknüpfen mit meiner Predigt. Ich möchte ein neues, unterschätztes Thema in den Ring werfen, warum geistlicher Kampf unterschätzt wird. Und wir wollen uns dahingehend mit dem letzten inhaltlichen Anliegen des Paulus in dem Epheserbrief befassen. Was am Ende kommt, ist bekanntlich nochmal besonders wichtig, deswegen hebt es Paulus auch nochmal extra hervor. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich habe euch drei Gründe mitgebracht, warum geistlicher Kampf unterschätzt wird. Der erste ist, weil es nicht nur die helle Seite der Macht gibt. Zweite, weil die dunkle Seite der Macht erfinderisch ist. Und der dritte, weil wir auch wirksame Kampfstrategien gegen die dunklen Mächte haben. Bevor wir loslegen, will ich eine wichtige Vorbemerkung machen. Bei helle und dunkle Seite der Macht haben bestimmt jetzt viele von euch an Star Wars gedacht. Diese Anspielung war auch beabsichtigt. Ich muss euch aber enttäuschen, wenn ihr große Star Wars Fans seid, weil ich habe selber nur den 7. Teil geschaut, also ziemlich random, vor ein paar Jahren im Kino. Ich kenne mich nicht besonders gut damit aus. Aber warum ich diese Anspielung gewählt habe, ist eigentlich ein Grund. Ich möchte nicht die Gemeinsamkeiten herausstellen zwischen Gut und Böse bei Star Wars und Gut und Böse in der Bibel, sondern vor allen Dingen einen Unterschied. Und das ist, dass während es bei Star Wars bis zum Ende spannend ist, wer jetzt gewinnt, wer die Oberhand behält, die Gute oder die Böse macht, ist es in der Bibel ziemlich langweilig. Also aus der Bibel jetzt in der Beziehung einen Blockbuster zu machen, wäre eher schwierig. Denn schon im Alten Testament ist von vornherein klar, wer der eigentliche Boss ist. Wenn wir mal in das Hiob-Buch schauen, dann sehen wir, dass der Teufel jetzt zu Gott kommt und fragt, ja, was darf ich dem Hiob denn überhaupt antun? Darf ich ihm den Besitz rauben? Darf ich ihn krank machen und so? Und er braucht überall erstmal die Erlaubnis von Gott, um überhaupt irgendwas tun zu können. Und als dann Jesus kam, ist der Satan endgültig vom Himmel gefallen, wie wir vorhin in der Predigt, in der Schriftlesung gehört haben. Und das heißt, wir stehen als Christen auf der Seite des Siegers. Warum mache ich gleich am Anfang so einen großen, heftigen Spoiler? Weil es mir nicht darum geht, euch Angst zu machen, in irgendeiner Form. Deswegen diese Vorbemerkung. Aber nun zum ersten Punkt. Warum geistlicher Kampf unterschätzt wird. Weil es nicht nur die helle Seite der Macht gibt. Der Kampf wäre ja relativ sinnlos, wenn es gar keinen Feind gäbe, gegen den wir kämpfen. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Feind in vielen Kreisen in Deutschland eigentlich verschwunden ist. Dass man ihn gar nicht mehr kennt. In irgendeiner Form an Gott zu glauben, leuchtet mehr als der Hälfte der Deutschen noch ein, also an irgendeine göttliche Macht. Aber der Teufels- und Dämonenglaube dagegen erscheint den meisten eher als ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Eine Umfrage zeigt, dass heute nur noch jeder sechste Deutsche daran glaubt, dass es so ein personifiziertes Böses gibt. Dabei ist interessant, dass der Teufelsglaube auch vor allen Dingen vom Bildungsstand abhängig ist. Also ohne Schulabschluss sagen 24%, das gibt ihn, mit Hauptschulabschluss 20%, mittlerer Schulabschluss 18% und Abitur nur noch 15%. Jetzt könnte man ja daraus den Schluss ziehen, naja, um an den Teufel heute noch zu glauben, muss man schon ein bisschen infantil sein oder ein bisschen zurückgeblieben, bildungstechnisch. Ist es mit dem Teufel so ähnlich wie mit dem Glauben an den Weihnachtsmann? Naja, man glaubt an ihn, wenn man groß wird, wenn man Kind ist, aber irgendwann legt man ihn ab und kommt eine Stufe höher. Und da denke ich, das ist nicht der Fall. Denn es gab durchaus auch sehr schlaue Menschen, die daran geglaubt haben. So zum Beispiel C.S. Lewis, der vor allen Dingen durch die Narnia-Chroniken sehr bekannt geworden ist. Und der war immerhin auch Philosophieprofessor. Von Lewis stammt folgendes Zitat. Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten, also der nur an das glaubt, was sichtbar ist, wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Jetzt darf die Gefahr des Okkultismus natürlich nicht ausgeblendet werden, aber ich glaube, wir stehen eher in der Gefahr, den Teufel komplett zu leugnen. Er ist komplett aus unserer Realität verschwunden. An den Universitäten begegnet man häufig der Ansicht, der Teufel sei eine antike Erfindung zur Erklärung des Bösen, diene nur als Projektionsfläche unbeherrschbarer psychischer Komplexe und gehöre heute einem überholten Weltbild an. Einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, meinte 1941, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen. In Krankheitsfällen auf moderne medizinische und klinische Mittel zurückgreifen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Ist mal ein Statement. Heute nicht mehr durchgängiger Konsens, es gibt aber immer noch viele Bultmann-Schüler, die das so sehen. Ein Grund, den Teufel zu leugnen, ist also, so ein Teufelsmythos aus der Vergangenheit passt nicht mit unseren modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen. Zum Beispiel denkt man, wer sich heute noch mit Dämonen konfrontiert sieht, der ist entweder schizophren oder hat eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Wir können das alles klinisch schön einkategorisieren. Man hat die Menschen, die sowas erleben, in eine Schublade gepackt und meint dann, das Phänomen ergründet zu haben. Aber es gibt noch einen weiteren nachvollziehbaren Grund, warum man nicht an den Teufel glaubt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was wurde nicht alles für Schindluder getrieben mit der Angst vor dem Teufel? Von Inquisition, wo man den Teufel in den Ketzern sah, über Hexenwahn, wo man ihn in den sogenannten Hexen sah, bis hin zu Missbrauchsfällen im Zusammenhang mit Exorzismen, also Teufelsaustreibungen. Der Teufel wurde oft nicht bei sich selbst, sondern im anderen diagnostiziert, um Macht auszuüben und zu manipulieren. Und diese Gefahren müssen wir natürlich im Blick behalten. Ich selbst wäre vor meiner persönlichen Konfrontation mit diesem Thema vor ungefähr 2 Jahren nie auf den Gedanken gekommen, darüber zu predigen, über so ein heikles Thema. Aber da leite ich jetzt zu meinen 2 Gründen über, warum ich dennoch davon ausgehe, dass es diese feindlichen Mächte gibt. Der eine Grund ist, wie schon angedeutet, meine persönliche Erfahrung. Vor ein paar Wochen habe ich euch hier bei Gemeinde Dank den Herrn erzählt, dass ich eine Psychose hatte und dass ich da Dinge erlebt habe, die ziemlich verrückt sind, die sich wie ein Tagtraum anfühlen, aber die mitten in der Realität sich ereignen. Und natürlich gebe ich zu, dass viele der Gedanken, die ich mir gemacht habe, natürlich auf meinen psychischen Krankheitszustand zurückzuführen sind und sich nicht mit der Wirklichkeit gedeckt haben. Aber ich glaube dennoch, es gab Eindrücke, die sind mir so stark hängen geblieben, dass ich davon ausgehe, dass sie eine normalerweise unsichtbare Wirklichkeit berührt haben. Ich habe Begegnungen gehabt, die sich wie ein Blick ins Auge des Sauron angefühlt haben. Also wer Herr der Ringe kennt, weiß ich jetzt angesprochen. Gott sei Dank haben diese Erlebnisse am helllichten Tag nach der Diagnostizierung meiner Psychose, vor allen Dingen auch durch die Einnahme der Medikamente, ziemlich bald aufgehört. Also da auch ein großer Lob an die Wissenschaft und ein großer Lob an die Medizin, die mir da auch rausgeholfen hat. Aber vor 2 Monaten hatte ich dann nochmal sowas Ähnliches erlebt, diesmal in einem Traum, von dem ich auch vor ein paar Wochen erzählt habe, was ich nochmal mit euch teilen möchte. Genaue Details will ich gar nicht ausführen, was ich da geträumt habe. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl und den Eindruck, dass da eine dämonische Macht an mich ran will und ich schon kaum Luft mehr gekriegt habe. Also ich habe wirklich nach Atem gerungen Und das Einzige, was ich noch sagen konnte, ist Jesus. Und ich konnte nur noch nach Jesus rufen, weil ich keine andere Möglichkeit mehr sah. Und dann habe ich das mehrmals so gestammelt und habe dann eine Frage, Jesus nochmal so als Frage formuliert: Siehst du mich in dieser Situation? Bist du da? Siehst du, was ich gerade durchmache? Und dann habe ich meine Augen aufgerissen und ich weiß nicht, ob ich sie wirklich aufgerissen habe oder ob das immer noch ein Traum war, aber ich habe rechts über meiner Tür, Zimmertür, ganz deutlich die Buchstaben J-A, Ausrufezeichen gesehen. Ja. Er sieht mich. Und es war ganz plastisch, es sah aus wie aus der Rewe-Werbung, von der Rewe-Marke, diese Buchstaben ja. Also es war wirklich sehr eindrücklich. Und dann habe ich noch weiter geschaut, was da noch erscheinen könnte, und dann kamen noch so undeutlichere Buchstaben: ich höre dich, ruf weiter. Dann habe ich weitergerufen und dann ist diese Macht einfach verschwunden und hatte keine Macht mehr über mich. Das ist so ein persönliches Zeugnis, was ich erzählen kann. Aber jetzt sollte natürlich nicht nur meine persönliche Erfahrung relevant sein bei dem Thema, sondern auch, was die Bibel uns darüber berichtet und was über Jesus überliefert ist. Jesus selbst ging selbstverständlich von der Existenz dämonischer Mächte aus. Man kann fast sagen, so häufig wie in den Evangelien von Krankenheilungen erzählt wird, wird auch von Dämonenaustreibungen erzählt. Was wir häufig eher unterbelichten, weil wir mit dem Thema, wie gesagt, nicht so viel anfangen können. Jesus spricht nur ein Wort und die Dämonen fliehen. Dabei ist es interessant, dass keineswegs alle Juden an die Existenz von bösen Geistern glaubten. Es gab zum Beispiel die Gruppe der Sadduzäer, die weder von der Existenz dämonischer Mächte noch von der Auferstehung von den Toten ausgingen. Jesus hätte also ein leichtes gehabt, wenn er nicht wirklich dieser Existenz geglaubt hätte, zu sagen, ich schließe mich den Sadduzäern an, gibt's gar nicht, ist Unfug. Also er hat sich nicht einfach nur seinem Zeitgeist angepasst mit diesen Ausdrücken, die er da gegen die Dämonen verwendet hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Weil die dunkle Seite der Macht erfinderisch ist. So ein geistlicher Kampf, wie ihn Paulus in Epheser 6 beschreibt, wäre ja relativ easy, wenn die dunklen Mächte immer gleich vorgehen würden. Also so 0815 funktioniert es leider nicht. Jetzt ist es so, dass so spektakuläre Dämonenaustreibungen wie bei Jesus in den Evangelien, wenn man das durchliest, kann man ja denken, krasse Stories, betrifft mich aber eher nicht so. Es gibt aber auch unscheinbarere Phänomene von dämonischen Beeinflussungen, die jeden Menschen in irgendeiner Form treffen können. Und solchen Phänomenen kamen die sogenannten Wüstenmönche ab dem 4. Jahrhundert nach Christus auf die Spur. Sie verfolgten das Ziel, ein reines Herz zu bekommen, um Gott zu sehen. Also nach Bergpredigt Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und was haben die dafür getan? Die sind in die Einsamkeit, in die Wüste gegangen, so wie Jesus, als er versucht wurde vom Teufel, und stellten fest, dass dort ganz schön viele Versuchungen auf sie warteten. Im normalen Alltag haben wir so viele Ablenkungen, dass wir diesen Blick auf die inneren Probleme gar nicht sehen. Dass wir gar nicht sehen, was alles an Abgründigkeiten in unserer Seele wartet, wenn wir uns dem stellen. Und der Wüstenvater Evagrius spricht von 8 Hauptlastern, oder auch Wurzelsünden kann man die nennen, zum Beispiel Trägheit, Zorn oder Wollust, bei denen er davon ausgeht, dass sie von Dämonen verursacht werden. Jetzt könnte ein möglicher Einwand sein, naja, das ist ja ein bisschen Abgabe der eigenen Verantwortung. Also, wenn man das jetzt alles auf die Dämonen schiebt, diese Versuchungen, die uns überfallen, dann kann das ja heißen, naja, ich bin's ja nicht, sondern der Dämon ist es, der mich da beeinflusst. Und dieser Einwand ist ernst zu nehmen, aber unabhängig davon, denke ich, ob hinter jeder Sünde jetzt ein Dämon steckt oder nicht, ist es hilfreich, die Versuchung auf so einen Dämon zu projizieren, um dann auch aktiv gegen ihn vorgehen zu können. Römer 7, Vers 20, finde ich, greift es ganz gut auf. Da steht, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also damit greift Paulus so eine Erfahrung auf, dass es die Sünde gibt, wo ich das Gefühl habe, die kommt nicht von mir selbst, sondern die will ich gar nicht, die überfällt mich einfach. Und in der Beziehung passt die Rede von Dämonen, denke ich, ganz gut. Dass die Menschen so eine Ahnung haben, dass es unsichtbare Dinge gibt, die sie beeinflussen, findet auch häufig in der Popkultur Ausdruck. Und deswegen habe ich euch ein Lied mitgebracht von James Morrison. Das heißt Demons, zu Deutsch Dämonen. Es geht dabei um einen Mann. Ich werde es kurz ein bisschen ausführen, weil nicht alles in dem Video sofort beim ersten Mal schauen vielleicht deutlich wird. Deswegen werde ich euch eine kleine Einführung geben. Es geht um einen Mann, der einen Verkehrsunfall hatte und nun im Geist durch die Straßen und in eine Bar zieht. Und er hat dabei eine Vision. Er sieht Dinge, die man normalerweise nicht sieht. Er sieht, was hinter dem Verhalten von Menschen steckt. Die menschlichen Versuchungen werden dabei dargestellt als Dämonen, die als Doppelgänger mit weißen Augen erscheinen. Wie ihr sehen werdet, handelt es sich dabei um die 7 Todsünden, die man besser auch als Wurzelsünden bezeichnen sollte, weil es Sünden sind, aus denen weitere Sünden resultieren. Der Text ist dabei jetzt nicht ganz so wichtig, das ist ein englisches Lied, also wer von euch nicht so gut Englisch kann, kein Problem. Ich sage euch bloß die erste Line des Liedes. Ich schließe meine Augen und spreche zu Gott, ich bete, dass er meine Seele rette. Also es ist kein explizit christliches Lied, aber es hat definitiv Ansätze eines Gottesglaubens, der bemerkenswert ist, finde ich. Und wie gesagt, ich finde, dieses Lied hat enorme Einblicke in geistliche Realitäten, die hier deutlich werden. Und ja, ich würde sagen, Film ab. Habt ihr mitgezählt? Wie viele Versuchungen habt ihr finden können? 7 Stück waren's, habe ich auch schon erwähnt. Habgier, Völlerei, Zorn, Trägheit, Hochmut, Neid und Wollust. Also wer möchte, kann das Video auch nochmal zu Hause anschauen, wenn er das erträgt. Es kann jetzt natürlich auch sehr erdrückend sein, wenn man irgendwie denkt, in der einen oder anderen Situation, da fühle ich mich ertappt. Da habe ich das Gefühl, ja, da werde ich wirklich belastet. Aber jetzt bleiben wir ja dann bei nicht stehen, sondern wir haben ja wirksame Kampfstrategien, die wir gegen diese finsteren Mächte anwenden können. Und da möchte ich das Kapitel aus Epheser 6 noch ein Stück weiterlesen. Wird auch gleich an der Leinwand erscheinen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Da könnte man jetzt natürlich nochmal eine eigene Predigtserie draus machen, jeden einzelnen Punkt der Waffenrüstung aufgreifen. Ich möchte euch hier bloß ein paar Denkanstöße mitgeben und euch ermutigen, auch nochmal das Kapitel zu Hause durchzulesen. Aber so ein paar Denkanstöße, wie diese Waffenrüstung zum Tragen kommen kann. Da ist auf der einen Seite der Gürtel der Wahrheit. Und ihr habt es ja alle gesehen, am Ende des Videos macht dieser Dämon von der Hauptperson selbst, von dem Sänger, dieses Psch-Zeichen. Also den Dämonen geht es eigentlich darum, in den meisten Fällen unsichtbar zu bleiben. Irgendwie nicht an die Oberfläche zu treten, damit ihr Wirken nicht offenbar wird. Und da hält uns der Gürtel der Wahrheit entgegen, wie es in Johannes 8, Vers 23 heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit hat etwas sehr Aufdeckendes. Allein das Wissen um die Dämonen nimmt ihnen schon ein gutes Stück ihrer Gefährlichkeit. Und da geht es dann darum, verschiedene Lügen dieser Wurzelsünden zu entlarven. Zum Beispiel die Lüge, dass Völlerei oder Wollust die inneren Bedürfnisse befriedigen könnten. Und da leite ich dann schon über zu dem zweiten wichtigen Punkt. Die positive Wendung der Wahrheit kommt vor allen Dingen im Schwert des Wortes Gottes zum Tragen. Den Lügen kann man Wahrheiten aus der Heiligen Schrift entgegenwerfen. Im Fall von Völlerei und Wollust zum Beispiel oder auch Neid kann man sagen, aus Psalm 23, Vers 1, kennt ihr alle, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Ich habe genug, wenn ich Gott habe. Oder gegen eine Geiz-ist-geil-Mentalität kann man entgegenhalten, Verschließe deine Hand nicht vor dem Bedürftigen, sondern öffne sie ihm und gib ihm, so viel er bittet. Aus 5. Mose 15, Vers 17 folgende. Also entgegen dieser Mentalität, den Kopf wegzudrehen vor der Armut meines Mitmenschen oder vor den Menschen, die ich sehe. Der Schild des Glaubens, auch ein wichtiger Punkt. Da ist die Frage, welcher Name steht auf meinem Wappen? Steht da mein eigener Name drauf? Wie es im Lied heißt, wo er dann doch irgendwie wieder zurückfällt in so eine Denkweise, I just need a little time to work him out. Ich brauche nur so ein bisschen Zeit, um mit den Dämonen fertig zu werden. Wenn das deine Mentalität ist, gegen Dämonen vorzugehen, dann muss ich dich enttäuschen, denn das wird ziemlich erfolglos sein. Auf Dauer gesehen. Steht da dein Name drauf auf dem Wappen oder steht da Gottes Name drauf? Im festen Vertrauen darauf, dass Gott für mich ist, brauche ich nicht eifersüchtig auf das zu blicken, was andere haben, oder brauche ich nicht zornig Vergeltung zu suchen? Und schließlich, als letztes möchte ich hier noch herausgreifen, was im letzten Vers Erwähnung findet, ist das Gebet. Gebet hat viel Macht. Und das kann entweder so sein, wie ich es euch vorhin in dem Zeugnis erzählt habe, dass es wirklich von jetzt auf gleich etwas weichen muss und dieser Dämon verschwindet. Oder manchmal dauert es auch länger. So haben wir das in Davids Predigt letzte Woche gehört, wo er das Gleichnis von der bittenden Witwe uns mitgebracht hat, die immer wieder zu dem Richter geht und immer wieder ihn anflieht und sagt, erhöre doch mein Gebet. Genauso kann es auch laufen. Und da will ich euch noch ein Werkzeug mit an die Hand geben, was mir immer wieder sehr geholfen hat, was ich immer wieder praktiziert habe, und das ist das Jesus-Gebet, was aus der orthodoxen Tradition stammt. Und das ist ganz kurz und heißt einfach nur, Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir, einem Sünder. Und das kann man in den verschiedensten Situationen anwenden als Stoßgebet. Mir hat es immer wieder sehr viel Kraft und Ruhe gegeben. Wenn du merkst, dass Zorngefühle in dir hochkommen oder auch wenn du kurz davor bist, den Kopf in den Sand zu stecken und in Trägheit zu versinken, wie die eine Kellnerin, die gegähnt hat, kannst du dieses Stoßgebet zu Gott senden. Und weil Gebet so wichtig ist, möchte ich diese Predigt auch mit einem Gebet schließen. Ich danke dir, Jesus, dass wir mit dir auf der Seite des Siegers stehen und dass wir vor nichts Angst zu haben brauchen, weil du drüber stehst und weil du ja die Geschichte schon längst vom Ende her nach vorne schreibst. Und du siehst, wo wir uns irgendwie belastet fühlen, wo wir noch Punkte haben in unserem Leben oder immer wieder neue Punkte haben, wo wir das Gefühl haben, da kommt etwas über uns, was gar nicht wir selbst sind und was wir gar nicht in der Hand haben und was einfach destruktiv und schlecht ist. Da möchte ich dich bitten, dass du mit deiner heilenden und wirksamen Kraft kommst und diese Dämonen verscheuchst und mit deiner Liebe und mit deinem Frieden in unseren Herzen einziehst, der so viel höher ist als alles andere, was wir uns vorstellen können. Amen.